Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Hallo.
Weißt du, dass unsere Begrüßung richtig altbacken ist?
Bisschen, aber...
Ich find's classy. Ich habe nur letztens gehört, dass man das so gar nicht mehr macht, weil wir sind ja auch immer in der OMR, in so Newslettern und in so Workshops und so ein Scheiß.
OMR?
Ja, kennst du nicht? Die OMR Festival, das ist ja das Who is Who in Hamburg immer. Die ist jetzt dann, glaube ich, auch dann.
Was sagt man denn sonst?
Weiß ich nicht.
Start?
Zum Beispiel, ich höre ja immer, an deutschen Podcasts auch immer nur.
Keine Werbung machen hier.
Hoppi los mit Rezo und Julian Bam. Und die steigen einfach immer mit irgendeinem Nonsens ein und das finde ich immer sehr, sehr cute.
Wir könnten das auch sehr dramatisch und trocken machen. Also heute der Fall XY. Wir entführen sie in eine Geschichte voller Tragik und Schmerz.
Jetzt bist du aber wieder bei Chat, oder? ChatGPT.
Nee, das habe ich mir selber ausgedacht.
Würde ich jetzt auch behaupten.
Nee, ich finde das schon gut. Außerdem hat das so ein nettes... Ach ja,
jetzt
geht's wieder los,
jeder
man
Bescheid.
Kommt so rein. Und,
macht mit. Ich hätte ja immer noch so gern so ein Intro wie Bailey Sarian. Kennst du die? Die schminkt sich und macht so True-Crime-Sachen.
Mal gucken, ob ich sie kenne oder nicht, wenn sie sich schminkt.
Und die hat am Anfang immer so einen eigenen Theme-Song gesungen. Und so.
Das
die hat dann
ist
immer
cool.
So.
Also hätten wir das GEMA-Problem nicht, wäre ich auch für einen Song zum
oh,
einen
was wäre es bei dir?
Ach, das muss ja hier ein bisschen passen, weiß ich nicht. Das könnte ja irgendein Klischee-Horror-Snippet sein. Ja, sowas
okay.
In der Art oder so.
Ich hätte Ozzy Osbourne mit Crazy Train.
Aber das ist mein
Klingelton. Nur den Badass-Anfang, weil der Rest ist ja dann immer so ein bisschen überfriendly. Aber
das wird aus GEMA-Gründen nichts werden. Vielen Dank, GEMA. Von dem her bleiben wir beim bewährten Muster. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wir sind immer sehr offen.
Oder wir führen jetzt einfach ein, dass wir zu Anfang einfach immer einen Song singen.
Nein.
Der eine muss dem anderen einfach...
Nein. Wir könnten machen, dass du mir immer einen Song vorsingst.
Ich kann überhaupt nicht singen.
Deswegen, es ist zumindest lustig.
Aber du kannst an der Gitarre klampfen.
Ja, The Lonesome Wolfman auf Welttournee. Seien Sie mit dabei.
Wolfi hat mir mal verraten, dass er immer einen Song auf der Gitarre spielen kann am Lagerfeuer, um die Ladies zu beeindrucken.
Da war ich ungefähr 13.
Stairway of Heaven, oder?
Nein, das war More Than
Stairway
Words.
Stairway to Heaven.
Das war More Than Words.
Ach, More Than Words, natürlich.
Den spiele ich aber auch so ständig irgendwelchen Leuten vor. Also aus normalen Gründen. Können wir das Thema vielleicht
jeden
wechseln?
Jeden Samstag sitzt Wolfi in einer anderen Bar. Ach schau, jetzt haben wir auch richtig dummen Nonsens gehabt zum Einstieg. Sehr schön.
Haben wir doch meistens.
Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist schon anstrengend, ne? So mit diesem
mir?
Ganzen ja, das auch. Aber mit diesem Algorithmus und wie man was timet und wann man doch auf Instagram posten soll. Ich mache das immer so frei Schnauze, weil ich mir denke so, ja, habe ich jetzt Bock drauf.
Ja, ich weiß. Also mir ist das so kompliziert gewesen. Eine Weile habe ich auch für Star FM posten müssen.
Ach, wirklich? Und, hast du?
Ja, und dann habe ich mich auch damit beschäftigen müssen. Und um 15 Uhr kannst du das machen und um 8 Uhr morgens das und hier erreichst du den. Und das ist mir viel zu wild.
Ja, ich finde es auch gruselig. Also du kannst auch auf Instagram, unsere Community ist am aktivsten am Sonntag um 18 Uhr, habe ich herausgefunden.
Da hat man nichts zu tun.
Da
sitzt
man
faul
auf
der Couch. Genau,
ja.
So.
Ja, aber ist ja genauso mit diesem Release-Day. Wann bringst du den Podcast raus? Und als wir hier gestartet haben, wollte ich ja unbedingt eigentlich auf 3. So bei 3 Uhr, ne, so in Horrorfilmen, 3 Uhr nachts, das ist die wirkliche Geisterstunde, die Verhöhnung der heiligen Dreifaltigkeit. Baba,
hört halt niemand.
Ja, und deswegen waren wir bei 3, 10 Uhr.
Ach, daher kommt das? Das wusste ich gar nicht.
Weil ich dann auch so dachte, na ja, aber wann hörst du immer so und hörst du gleich, wenn der rauskommt? Und das ist ja eine Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaft an sich. Und ich habe Marketing studiert und trotzdem verstehe ich es nicht. Ja, keine Ahnung.
Vielleicht sollten wir die Dinge einfach stündlich posten, dann erreicht es immer die richtigen.
Wir posten einfach über die Woche hinweg, jede Woche eine Minute Podcast und dann kannst du dir das selbst zusammensetzen. Das ist auch noch voll die interaktive Idee.
Übrigens, weil wir es gerade auch für Star FM gemacht haben, du kannst uns gerne mal zusenden, welchen Content du gerne auf den Socials von der Creepy Hour hättest.
Ich habe ja auch, als ich letztens in Berlin war, da waren alle ganz interested und so, wow,
als du in Berlin warst, waren alle
in
interested.
Berlin? Nee, ich habe auf der Creepy halt eine Story gepostet. Hi Berlin.
Ach so.
Und war da halt für 3 Tage. Und dann kamen super viele Anfragen, was ich in Berlin mache und wurde auf Biere eingeladen und richtig cool. Aber alle so mit dieser Frage, was machst du denn in Berlin? Und ich war so, Leute, Star FM, da ist auch in Berlin, da ist auch so Star
FM Sender,
das Mutterschiff, und da muss ich manchmal sogar auch hin. Und ja, dann war es ganz, ganz cute, weil einer dann in der Redaktion bei Sunny angerufen hat und dem habe ich dann Autogramm schreiben sollen. Und das war schon so ein kleiner Wholesome-Moment.
Deswegen hast du heute so gegrinst, als ich hier reinkam.
Das ist jetzt schon länger her.
Das vibet noch hinterher.
Das vibet noch. Aber Wolfi, du hattest Urlaub.
Ja.
Wie war's denn? Hast du was Cooles gemacht? Und jetzt enttäusch mich bitte nicht.
Boah, für den Creepy-Kosmos ist es gar nicht so einfach. Ich war zwar auf einem Schloss, das war aber so überhaupt nicht gruselig, denn das war das Schloss Liechtenstein und das ist eher so, wie heißt die Frau, die ihr Haar runterhängen lässt?
Rapunzel.
Genau, das auch ist so ein
Rapante.
Das ist ein Rapunzel-Klischee-Märchenschloss.
Der
war voll falsch. Immerhin war noch eine Höhle, aber die war irgendwie auch zu schick. Also war nicht creepy-mäßig.
Was hast du denn da gemacht?
Ach, wir waren da so laufen und spazieren
so,
und
also einfach
wandern,
nur so.
Also ja, okay. Rumhängen. Also ich habe es nicht gekauft oder so.
Bist du rumgelungert?
Rumgelungert habe ich die meiste Zeit, glaube ich, in den 2 Wochen in der Sonne. War tolles Wetter, Sonne liegen, Wein trinken, Musik hören, Konzerte, solche Geschichten. Aber nichts creepy-mäßig aufregend. Doch, etwas wird dich zum Gruseln bringen.
Jetzt kommt bestimmt irgendwie ein romantischer Scheiß.
Nee, ich habe wieder mit Sport angefangen.
Gemacht?
Ich bin nur gelaufen. Ich habe immer meine Jogging-Phasen und ich werde eventuell den Halbmarathon in diesem Jahr laufen.
Ja, weiß ich, weil du deswegen nicht mit auf die HorrorCon kommst. Das war deine Ausrede.
Und ich habe jetzt auch mit dem Training wieder angefangen.
Es ist der 16.04.
Ja.
Aber der Marathon ist doch dann schon Anfang Mai. Und jetzt hast du erst angefangen?
Ich sage ja nicht, dass es funktionieren wird.
Das sage ich vor allem, weil ich würde keine 5 Minuten laufen, ohne einen Herzkasper zu bekommen.
Nee, ich bin erst bei 10 Kilometer oder so. Ich weiß nicht,
wie läuft man denn da?
Na, ein Halbmarathon sind gut 20, so 21 irgendwas.
Hast du sonst keine Hobby?
Ich finde das irgendwie, aber du kannst nebenher Musik hören oder irgendwas machen. Und du bist
auf der Couch auch?
Ja, oder du bist raus aus allem und man fühlt sich danach halt einfach gut. Wenn du dann ausgeschwitzt hast und dann duschen warst und dann liegst du so auf der Terrasse, hast dir ein Belohnungsgetränk geöffnet.
Ein isotonisches?
Vielleicht. Mhm. Und das fühlt sich dann richtig gut an. Also eigentlich macht man es wegen dem Moment.
Nur wegen danach quasi.
Ja. Weil dazwischen ist schon ein bisschen lang. Aber perfekt, um in Ruhe Musik zu hören. Weil sonst ist immer was. Es ruft jemand an, du wirst abgelenkt, was weiß ich. Aber da ist ja niemand. Und dann machst du Kopfhörer rein und ich laufe da immer am Wasser lang und die Donau runter und ist einfach gut.
Hast du dann extra iPod oder so?
Handy halt.
Ja, da können die Leute dann auch anrufen.
Ach so, nee.
Oder bist du dann auf Flight Mode?
Ja,
ja. Ach, echt, oder?
Natürlich.
So ernst.
Ich hab ein zweites Handy zum Joggen. Das hat keine SIM-Karte drin. Na wirklich, das ist halt einfach nur Musik drauf, fertig.
Ach geil. Ja, ja cool. Dann musst du unbedingt berichten, dann, wie es gelaufen ist.
Oh, Wortspiele. Wollten wir heute nicht eine ernste Folge machen?
Ja, wir machen heute auch eine ernste Folge. Ist mit dir immer so schwierig. Ich weiß nicht, an was das liegt.
Das liegt an mir.
Ja. Aber lustigerweise ist, wenn die Folge rauskommt, bin ich auch im Urlaub.
Ja, aus Gründen.
Die wir hier nicht weiter erwähnen wollen.
Ich finde schon.
Ach, ich habe jetzt gesagt.
Du hast doch keinen schwierigen, oder?
35, schon hart.
Da kann ich mich nicht mal mehr dran erinnern, als ich 35 war.
Nee, ich finde, wir hören jetzt auch einfach das Zählen auf.
Ja?
Das passt jetzt schon, ja.
35 okay noch?
Naja, eigentlich 28 so, ne?
Achso, Entschuldigung, natürlich.
I just turned 30, when? Last year, not the year before.
Wir sind jetzt ja voll zu spät dran, weil wenn die Folge rauskommt, hattest du ja schon. Mhm. Das spricht, ich kann jetzt gar nicht aufrufen, dass man deine Pinnwand zuspammt oder so.
Ich habe keine Pinnwand.
Ja, whatever. Die Creepy-Seite.
Nee, muss nicht. Na.
Man kann es natürlich auch nachträglich machen.
Ja, man kann alles.
Also wenn du
einmal im Jahr hat ja immer irgendwie jemand
Geburtstag. Wenn du diese Folge hörst, hatte Bibi ganz frisch ihren 28. Geburtstag und sie würde sich herzlich, auch nachträglich, über Glückwünsche auf der Creepy-Seite freuen.
Toll, danke.
Gerne. Was machst du denn zum Geburtstag?
Ich gucke mir die Burg Eltz an.
Ist das auch so ein Märchenschloss?
Nee, kein Märchen. Also ich habe Fotos gesehen, da sah die sehr düster aus. Ich hoffe, ich werde dann nicht enttäuscht, wenn ich da ankomme.
Ich sehe schon die schreienden Kindergruppen rumrennen und Verstecken spielen. Das ist der Horror.
Ja, wirklich. Ich habe aber letztens so ein, mein Freund hat mir so ein Instagram-Bild geschickt und da stand drauf, das war ein Cap und diese Cap hat einen Aufdruck mit Get your kid away from me. Gesagt, das will ich zum Geburtstag.
Das passt, ja.
Ja, ja. Ach nee, aber ich bin sehr gespannt. Das sind allgemein sehr, sehr viele Burgen im Umkreis und Koschem ist da daneben so ein Ort und das habe ich quasi zum Geburtstag bekommen, weil ich glaube ich seit 3 oder 4 Jahren rumheule, dass ich mir das doch jetzt endlich mal angucken will und war jetzt gefühlt schon in der ganzen Weltgeschichte, aber nach Koschem habe ich es irgendwie noch nicht geschafft und deswegen wurde mir das jetzt netterweise zum Geburtstag geschenkt.
Bleibt ihr länger demnach?
2 Tage, dann fahren wir am Montag noch ins Phantasialand und dann fahren wir wieder nach Hause, weil dann ja quasi, wenn ich jetzt zu spezifisch wäre, dann verrate ich voll meinen Geburtstag, also wann der ist.
Ich könnte ihn auch einfach droppen.
Weißt du doch gar nicht.
Da.
Hast du dir meinen Geburtstag gemerkt?
Ich habe ihn zumindest im Handy irgendwo stehen.
Ein bisschen süß.
Glaube ich.
Ja, und danach sind dann ja Fantasy Filmfest Nights, deswegen bin ich dann wieder da. Gut, wir machen weiter.
Ja, kein Reiseblock heute.
Nein. Aber lustigerweise habe ich vorher, wir fliegen ja im Dezember nochmal nach L.A. und habe festgestellt, ich weiß nicht, wie deine Timeline aussieht, aber bei mir ist es so, wenn ich Instagram aufmache, bestehen da 80% aus Horror-Content.
Und surprise, surprise.
Bei dir nicht?
Nicht ganz.
Auf jeden Fall gibt es da ein Airbnb, das wurde umgebaut. Hm. Und das Zimmer, das Badezimmer sieht genauso aus wie in The Shining. Und das ist ja mein Kindheitstrauma. Das war ja der erste Horrorfilm, den ich geguckt habe. Und es ist einfach, sind diese mintgrünen Fliesen.
Nice.
Und an der Badtür gibt's, das hat extra so Scharniere, diesen Spalt, der mit der Axt aufgeschlagen wurde. Und da kannst du deinen Kopf durchstecken. Und es sind überall Horrorposter und so an der Wand. Sieht ein bisschen, also das Wohnzimmer, finde ich, erinnert mich so ein bisschen an diese Evil Dead Hütte. Und es gibt einen Don't press this button Knopf. Und ich glaube, wenn du den drückst, dann geht der Spooky Mode in diesem Airbnb an. Also dann, das heißt, dann flackern die Lichter und dann kommen irgendwelche komischen Geräusche und so. Und mein Freund hat das tatsächlich gefunden und hat so gemeint, hey, das wäre gar nicht so weit weg von LA. Und ist leider sackteuer. Aber nur für den Vibe würde ich super gerne machen.
Aber das Originalhotel gibt es ja an sich auch noch.
Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht, also dieses Hotel, Stanley Hotel.
Genau.
Genau, und da kannst du auch direkt spezielle Zimmer buchen und du kannst auch eine Seance und eine Führung in Mitternacht buchen.
Also sieht das noch so aus wie damals?
Das war nicht der Drehort.
Ah.
Es gibt ein Original Stanley Hotel, in dem Stephen King damals abgestiegen ist und daraufhin quasi dieses Buch geschrieben hat.
Ach, das wusste ich gar nicht, okay.
Ja, siehst du mal, müsstest du mal die Creepy Hour hören.
Ach, da war ich noch nicht mit dabei, die alten Folgen interessieren nicht.
Die alten Kamellen.
Ach, damals, als wir noch jünger waren. Als 28.
Nun gut, aber.
Ja, jetzt findet man den
gesagt,
Dreh.
Kein Reiseblock, es geht ja wieder um einen True Crime Fall, um mal wieder die Ernsthaftigkeit hier zurückzubringen. Und so wie ja letztens schon angekündigt, um einen sehr aktuellen True Crime Fall.
Einer, den sich Hollywood an sich nicht hätte besser ausdenken können.
Ja, leider ist es ja sehr oft irgendwie so, dass man sich denkt, Horrorfilme oder irgendwelche Filme könnten das gar nicht so grausam machen. Aber Hollywood ist da genau das richtige Stichwort. Denn es wird heute um einen Mann gehen, der vom Größenwahn getrieben wurde und sich selbst in der Welt von schönen und vor allem mega Reichen verloren hat. Es ist der Fall um Sam Haskell, den 4., der in seiner ganz eigenen Welt lebte und für den es, glaube ich, so kein Problem gab, dass man, glaube ich, mit Geld nicht hätte regeln können. Zumindest war das der Fall bis zum 8. November 2023.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Also, ehe du gleich loslegst mit der Story, wenn jemand schon den Zusatz im Namen hat, der 4., ich meine, da hat man instant so einen Elite-Typen im Kopf, ein von und zu, irgendwie hört man den Namen, liest man den Namen und mag ihn schon nicht, warum auch immer.
Ja, es ist schön, dass du gleich sowas im Kopf hast, da triffst du schon, glaube ich, den richtigen Nerv. Und ich muss auch gestehen, dass der Dude halt auch für alles das steht, was ich so gar nicht leiden kann. Ne? Aber wir fangen mal von vorne an.
Gerne.
Sam Haskell der Vierte ist der Sohn von Samuel Haskell, dem Überraschung Dritten, und quasi ein Hollywood-Kind der besonderen Art. Mir hat der Name jetzt erstmal nichts gesagt, aber um das mal besser einordnen zu können, Sam Haskell der Dritte ist der ehemalige Vizepräsident der William Morris Agency und vertrat zu seinen Glanzzeiten Hollywood-Größen wie Dolly Parton, George Clooney und auch Whoopi Goldberg. Also versteht man, glaube ich, in welcher Liga da gespielt wurde, sowohl finanziell als auch prestigemäßig.
Ich meine, wenn du da in dieser Hollywood-Bubble aufwächst, also quasi mit der Prominenz vor der Nase, das Leben der Reichen und Schönen und eher mittendrin. Ne?
Ganz genau. Also ist ja auch klar, dass so ein Sprössling so einer glamourösen Familie ja diesen Lebensstil weiterführen sollte, beziehungsweise auch musste. Denn einmal in solchen Strukturen fällt es so einem Sohn sicherlich sehr, sehr schwer, etwas Durchschnittliches zu machen. Und genauso hat er sich auch auf Social Media präsentiert. Und Wolfi, kennst du so Menschen, die reden und du denkst dir so, Scheiße, würde ich dir gerade gerne einfach eine reinhauen. Also natürlich metaphorisch gesprochen. Aber lass mich das mal anhand seiner TikTok-Aktivitäten demonstrieren, weil ich war leider viel, viel zu lange auf dessen TikTok-Profil.
Hey, what's up, you guys? Yo, real quick, I just want to say shouts out to the homies at Ushi Meets, who hold me down since day one consistently. Follow them ASAP. Peace. 100. Yeah.
Hey, what's up, you guys? Hey, shouts out to Patrick Ta for keeping my skin hydrated. You can hardly tell that I've had acne for like the past 20-something years.
Talking on AirPods, just talking randomly with like nobody on the other end, it just feels important. Order multiple drinks and I'll just be like, oh yeah, they're on their way.
Also wie gesagt, ich habe wirklich ein wenig Zeit auf diesem TikTok-Account verbracht unter Tragic Streets Samuel Bashinger. Und wenn er nicht gerade in die Kamera schmollt und sich dabei selber unfassbar geil findet, gibt er so Props, also Shoutouts, sagt er ja immer, an Restaurants, spricht über Promis und tut irgendwie so, als würde dieser ganze Nonsens, den er da liefert, irgendeinen Mehrwert bieten. Aber Spoiler Alert, tut's halt einfach nicht. Er ist einfach nur unangenehm.
Was ich ein bisschen creepy finde, sind seine Augen. Die sind irgendwie tot.
Ja, der ist irgendwie
seelenlos. Ja. Ich weiß nicht. Und was mich gewundert hat, wenn ich das hier so sehe, das ist ein offizieller Account. Mhm. Man sollte ja davon ausgehen, wenn so ein reicher Sprössling ist, der hat ja zumindest ganz viele Pseudo-Freunde, die was von ihm wollen oder so. Aber da ist nichts los.
Naja, also ich finde die ganzen Kommentare, die jetzt drunter stehen, die haben ja alle nichts mit der Zeit vor dem 8. November zu tun.
Ja.
Das ist ja das Spannende. Und ich finde, er tut so, als wäre er wirklich so ein mächtiger Influencer, der irgendwie, also ich meine, es gibt solche Menschen, ne? Die tragen wirklich jedes Detail in ihrem Leben in diese Welt hinaus und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber da stehen dann halt auch Zahlen wie, keine Ahnung, 500.000, 1 Million, was weiß ich, so, ne? Ist da schon fraglich, ob man wirklich alles teilen muss. Aber er benimmt sich einfach so, also du merkst, er wäre halt gerne wer, ist er aber nicht. Und das Einzige, was er ist, ist halt einfach das Kind mit einem guten Namen zu sein. Und ich finde, der strahlt einfach von vorne bis hinten, also die Videos, die du jetzt gesehen hast, da ist er 35. Es ist einfach von vorne bis hinten so ein richtig verwöhntes, reiches AK.
Aber führ noch mal ein bisschen aus. Wo kommt er her? Also wie wurde er quasi zu diesem AK?
Haskell der Vierte wurde 1988 in diese erfolgreiche Familie hineingeboren. Zum Verständnis, sein Vater eben der Big Player im Hollywood-Game und seine Mutter eine ehemalige Schönheitskönigin aus Mississippi, um diesen Kontext zu verstehen. Die Familie bestand aus den Eltern, Samuel und seiner Schwester. Die Familie galt als christlich und sehr großzügig. Auf Charity-Events in Los Angeles war die Familie also nicht unbekannt. Die sah man auf sehr, sehr vielen Fotos beim Händeschütteln. Was ich allerdings bei aller Großzügigkeit und Philanthropie ganz bezeichnend finde, sind die Werte, die wohl innerhalb dieser Familie dann tatsächlich vorherrschten. Denn das Frauenbild der Haskell-Männer, das ist, glaube ich, mehr als fraglich. Denn so hat zum Beispiel der Vater, der früher Chef der Produktionsfirma von Miss America war, kennst du, oder? Ja, genau. Der wurde irgendwann abgesägt. Da 2017 49 ehemalige Schönheitsköniginnen in einem offenen Brief das sexistische und frauenverachtende Verhalten von Samuel Haskell dem Dritten anprangerten. Und was soll ich sagen? Ich glaube, da fiel der Apfel nicht weit vom Stamm. Und umso erschreckender ist auch dieses Familienbild, dass die Frau von dem Dritten und somit die Mutter ja von Samuel dem Vierten auch eine ehemalige Schönheitskönigin war. Also es ist ein sehr, sehr fragliches Familienkonstrukt.
Ja, mal wieder so ein reicher, einflussreicher Mann, der sich viel zu viel rausnimmt und anscheinend ja seinem Sohn eine leider eindeutige Richtung vorgelebt hat.
Ne? Ich glaube aber in allen Belangen, dazu kommen wir dann später auch noch. Wir haben jetzt, glaube ich, alle so ein gewisses Bild im Kopf von Samuel Haskell, dem Vierten. Und wohl selbsterklärend ist auch, welche Privilegien, und das meinte ich jetzt gerade damit, für so einen Haskell-Sprössling natürlich einhergingen. Also egal, ob das jetzt Zugang zu Bildung, Jobmöglichkeiten oder auch Freizeitaktivitäten war. Er durfte studieren, was er wollte. Er konnte Praktika dort machen, wofür andere weniger privilegierte Menschen wahrscheinlich ein Leben lang hinarbeiten, wo sie sich ein Bein für ausreißen würden. Bei ihm hat halt meistens der Anruf von Vati gereicht, ne? Und natürlich wollte Sam der Vierte ebenfalls in Showbiz. Er wollte Filme machen und konnte sich mit Hilfe des Familiengeldes auch relativ schnell, gleich nach dem Studium, eine eigene Produktionsfirma in 2013 aufbauen. Und wie vorher schon erwähnt, trug diese Firma den Namen auch seines TikTok-Kanals, also Tragic Streets. Und hier wird es jetzt auch zum ersten Mal richtig interessant, denn die Seite von ihm, auf der er da unter seinem Künstlernamen Samuel Bashinger auftritt, zeigt Bilder, Filme, Images, also auch so künstlich generierte Images. Aber auffällig ist hierbei, diese Seite ist auch immer noch frei zugänglich, dass es schon viele Waffen gibt in diesen Bildern, in diesen Filmen, viele Schwerter, für die er anscheinend auch ein sehr großes Fable hatte, Pistolen etc. Und auch auffällig ist, dass da immer ein gewisser Typ Frau zu sehen ist. Nämlich sind es immer asiatisch aussehende Frauen, die in seinen Filmchen meist das sexualisierte Fetischopfer spielen müssen. Und das merken wir uns jetzt mal. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren Person, nämlich Mai Li Wang, eine junge Einwanderin aus China, die Mitte der 2000er in die USA kam, um dort BWL an einer angesehenen Uni zu studieren. Während ihrer Studienzeit lebte sie schon in Tarzana, das ist so ein kleiner Stadtteil von LA, der als sehr wohlhabendes Viertel betitelt wird, mit sicheren Straßen. Und es ist auch ganz wichtig, dass auf diesem Wikipedia-Eintrag steht, dass da vorwiegend amerikanische und weiße Bevölkerung vorzufinden ist. Ne? Das ist ja gar nicht rassistisch. Aber egal. Ihre Eltern setzen auf jeden Fall alles daran, dass die Tochter in den USA Erfolg haben konnte. Und die haben sie beim Studium unterstützt und eben auch finanziell, weil es ist wirklich kein leichtes Unterfangen, gerade in den USA einen Studienplatz nicht zu bekommen, aber den sicher zu behalten. Es ist wirklich eine finanzielle Herausforderung. Und zwar so stark, dass die Eltern in China sogar ihr Haus verkaufen mussten, um überhaupt für dieses ganze Studium, also diese Student Loans sind einfach unfassbar hoch, um dafür aufzukommen und auch noch dafür zu sorgen, dass ihre Tochter auch in einer sicheren Gegend leben konnte und sich das auch leisten konnte. Und gerade weil Mai Li wusste, wie schwer es war, in den USA Fuß zu fassen, hat sie ein Business draus gemacht. Sie hat quasi ihre Erfahrungen genommen, um anderen chinesischen Studenten mit den Anträgen, Behördengängen und so weiter zu helfen. Und da diese Studierenden, die da kamen, meist auf Elite-Unis gingen, also wir sprechen da von Yale, Harvard, sowas, ne? waren da meistens betuchte Familien im Hintergrund. Sprich, sie hat sich eben dieses Business aufgebaut und damit auch ganz gut Geld verdient, um eben in LA leben zu können, um sich das alles finanzieren zu können und um auch nicht nur ihren Eltern auf der Tasche zu legen. Also ein ziemlich smarter Move, daraus während dem Studium auch noch ein Business großzuziehen. So, aber was hat denn nun dieser weniger sympathische Namensgeber für diese Folge, Samuel, mit dieser aufstrebenden Mai Li Wang zu tun?
Sie haben sich kennengelernt und waren vermutlich nicht nur befreundet?
Ja, ganz genau. Die beiden lernten sich im Studium kennen und waren kurz darauf auch schon verheiratet. Also das ging ziemlich, ziemlich schnell. Und aus Mai Li Wang wurde Mai Li Haskell. Generell wirkte die Ehe so ein bisschen wie im Schnelldurchlauf gebucht, denn bereits 2010, also noch bevor er überhaupt dieses Produktionsstudio aufmachen konnte, kam bereits das erste von drei Kindern des Paares.
Ich befürchte ja Schlimmes für dieses Kind. Ein Sam Haskell, der fünfte, kam da jetzt aber nicht raus, oder muss ich mich, es kam raus, ne?
Ja. Samuel Bond Haskell, der fünfte, also da floss der Name Bond noch mit ein. James Donnelly Haskell und William Kirkpatrick Haskell, der zweite. Also es ist, ja.
Ja, ich meine klar, Tradition verpflichtet, das Geld war da, man musste sich und konnte sich so eine große Familie leisten.
Ja, 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 genau, das ist ein guter Punkt. Was aber auch spannend ist, der Geld Aspekt, der lag gar nicht so bei den Haskells, also nicht bei Samuel Haskell, dem vierten. Der lag eher bei Miley, denn die hat nämlich ein richtig großes Haus für die Familie in Tarsana abbezahlt, also der Ort, in dem sie vorher schon gewohnt hat, weil ihr Mann mit seinen kreativen Ergüssen seiner Produktionsfirma beschäftigt war und das, wer hätte es gedacht, eher schlecht als recht. Also es gibt auch so einen kleinen Net Worth im Internet, also was er quasi finanziell zu bieten hatte. Aber zu dem Zeitpunkt der Ehe hat er sich, glaube ich, ziemlich auf seine Frau verlassen, dass die das Geld nach Hause bringt. Und weil man nicht Geld verdienen und dann eben mal nebenbei drei Kinder großziehen kann, während der Mann einem unrealistischen Traum hinterherjagt, beschloss Mai Li dann, ihre Eltern, Yang Xiang Wang und Li Yashan, ebenfalls zu sich nach Amerika und eben in ihr Haus zu holen. Anders geht es ja gar nicht. Du brauchst ja irgendjemanden, der auf die Kinder auch aufpasst. Die Familie lebte also gemeinsam unter einem Dach, wobei es, glaube ich, da keine so große Kommunikation zwischen allen Beteiligten gab. Denn ja, Lees Eltern sprachen kein Englisch und Samuel hatte natürlich auch keinerlei Bedarf, Chinesisch zu lernen. Ich meine, warum sollte er auch?
Ganz ehrlich, ich glaube, das hätte uns alle gewundert, wenn jemand, der sein ganzes Leben alles umsonst bekommen hat, dem alles hinterhergeworfen wurde, wenn der sich jetzt hier plötzlich angepasst hätte und um irgendwas bemüht war als um sich selbst. Nee, das hätte irgendwie nicht zu ihm gepasst. Aber was ist dann passiert?
Ja, dazu müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen. Und zwar zum 6. November 23. An diesem Tag wirkte Miley traurig, das berichtete zumindest eine Nachbarin. Und es sollte tatsächlich das allerletzte Mal gewesen sein, dass sie und auch ihre Eltern gesehen wurden. Am nächsten Tag, also am 7. November, gab es dann gegen abends eine besorgniserregende Information eines Anwohners in einer Polizeistation. Die Person gab nämlich an, dass in der Einfahrt eines Hauses in der Coldstream Terrace Nummer 4115 eine merkwürdige schwarze Tüte liegen würde, in der die Person, die da zur Polizei kam, Leichenteile vermutete. Und diese Adresse gehörte, Überraschung, Überraschung, zu den Haskells. Die Polizei machte sich also darauf hin, natürlich sofort zu diesem besagten Haus, also zum Haskell-Anwesen. Aber dort angekommen, gab es weder eine Tüte in der Einfahrt, noch irgendwelche Aktivitäten im Haus. Also es schien einfach niemand vor Ort zu sein. Also fuhren die Beamten wieder. Es war ja nur quasi ein Hinweis, dass es da was gab, was dann aber beim Eintreffen nicht mehr da war. Aber am darauffolgenden Tag, also am 8. November, fiel dann dem Onkel von Miley, der ebenfalls in L.A. wohnte und fast täglich Kontakt zu Miley und deren Mutter hatte, auf, dass sie sich gar nicht gemeldet hatten, was super unüblich war. Also checkte er, so wie wir das wahrscheinlich alle tun würden, ihre Social-Media-Kanäle, um zu sehen, wann sie das letzte Mal online war. Und da fiel ihm etwas ebenfalls sehr Besorgniserregendes auf. Nämlich, dass alle Bilder von Miley und alle Freunde auf ihrem Profil gelöscht wurden. Und an genau diesem Tag, als das auffiel, gab es einen weiteren Hinweis bei der Polizei. Diesmal aber nicht mehr bezüglich der Einfahrt in Tarsana, sondern wegen einem Fund neben einer Mülltonne in Encino. Zwei Orte also, die gerade mal 6 Autominuten voneinander entfernt waren. Ein Obdachloser hat auf der Suche nach etwas zu essen einen ganz schrecklichen Fund in einer Mülltonne gemacht. Es war ein Frauentorso in Plastik gewickelt. Und genau dieser Fund und die Tatsache, dass es den Hinweis am Tag zuvor an der Adresse der Haskells gab, führte dann zu einer unmittelbaren Verhaftung von Samuel.
Okay, Moment. Also die Eltern hatte man zu dem Zeitpunkt nicht gefunden.
Mm-mm.
Aber wir können davon ausgehen, dass sie alle tot waren.
Mm-hmm.
Aber ich meine, das ist nicht so einfach, drei Leichen zu entsorgen. Ich meine, eine ist ja schon schwer und hat ja anscheinend auch nur so halb geklappt, aber drei Leichen, ein, ich gehe jetzt mal davon aus, nicht Serienkiller, der das nicht gewohnt ist und nicht regelmäßig gemacht hat, ist schon eine Ansage, oder?
Ja, jetzt pass auf. Er hat sich einfach Tageslöhner bestellt.
Was?
Also Männer, die man für Arbeiten im Haus bestellen kann. Die Aufgabe bestand darin, mehrere schwarze Plastiktüten aus der Garage wegzubringen. Und ja, was kann denn mehr verwöhntes, reiches Bürschchen schreien als so eine dumme Aktion? Spoiler Alert, man kann sich mit Geld halt eben doch nicht alles auf dieser Welt kaufen und die Drecksarbeit ahnungslosen Menschen zu überlassen, die sich ihr Geld hart erarbeiten, ist einfach bodenlos.
Aber haben die denn gemerkt, was sie da transportieren oder haben sie es, naja, aber zumindest gerochen?
Ja, denn sogar der Nachbar hat bereits in der Einfahrt schon gerochen, dass da wohl irgendwas verwesen muss. Also stellt sich mir die Frage eigentlich gar nicht. Und die Tatsache, dass er diesen armen Arbeitern erzählen wollte, dass sich in diesen Tüten lediglich Steine und alte Halloween-Deko befinden würden, hat natürlich auch nicht geklappt. Die haben nämlich kurz, nachdem sie das Anwesen mit diesen Säcken verlassen hatten, gehalten und natürlich nachgesehen. Ich meine, hättest du auch gemacht, oder? Und großzügige Belohnung hin und her. Sie haben natürlich nachgeguckt und haben die Leichenteile entdeckt.
Und haben dann hoffentlich auch die Polizei alarmiert?
Ja, aber erst nachdem sie umgedreht dem Mann das Geld und die Säcke zurückgegeben haben und einen Schuh gemacht haben, dann waren sie tatsächlich bei zwei Polizeistations. Naja,
bisschen also, weird?
Na, ich hab da lange drüber nachgedacht. Ich glaube, dass diese Arbeiten ganz oft auch von Leuten ohne Green Card, ohne Papers gemacht werden und die dann wahrscheinlich auch echt hart aufpassen müssen, da selbst nicht zwischen die Fronten zu geraten.
Und auch Angst hatten vielleicht.
Und ich weiß nicht, würdest du mit einem Sack voller Leichenteile zur Polizei fahren und sagen, das hat eine sehr geldige und einflussreiche Person beauftragt? Schwierig.
Also ich würde vermutlich nicht damit hinfahren, vermutlich direkt anrufen, aber es stimmt schon, wir kennen die Umstände nicht, der Tagelöhner und wenn da Angst mit dem Spiel war und... Ja, kann man zumindest nachvollziehen. Aber ich hoffe zumindest, dass er danach auch gleich verhaftet wurde.
Ja, ja, wurde er, aber eben auch erst nach diesem Torsofund,
ja.
Nicht nach dieser Info von diesen Tagelöhnern. Die Polizei hat diese Information schlichtweg erst nicht für voll genommen.
Spannend.
Ganz, ganz spannend. Und ja, aber als es dann eben diesen Torsofund gab, dann haben die natürlich auch eins und eins zusammengezählt. Der Anruf vorher schon, ne, mit dieser, an der Einfahrt, als da nichts mehr zu finden war. Dann die Tageslöhner, dann der Fund des Torsos. Und dann hat man natürlich sofort nach Samuel Haskell, dem Vierten, gesucht. Gefunden hat man ihn dann in der Topanga Mall. Und da wurde er dann festgenommen. Und weißt du, was auch richtig, richtig smart war?
Na?
Den Platz, an dem man den Torso gefunden hat, der war videoüberwacht. Also einmal quer über die Straße war auch Sams Büro. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, da irgendwas zu vertuschen. Und auf diesen Überwachungskameras ist ganz klar sein großer weißer Tesla zu erkennen. Er hat auch in diversen TikToks erwähnt, dass er meistens immer das Gleiche anhat, weil er ja so Understatement Fashion unterwegs ist. Und also du erkennst ihn nicht zu 100%, aber er müht sich oder eine Person, die sein Auto fährt oder eine Art Auto fährt vom gleichen Typ wie er auch, hat sich da sehr abgemüht, diese schwarze Plastiktüte in diesen Müllcontainer zu werfen. Und nach der Verhaftung wurde dann natürlich auch sofort das Haus durchsucht und gefunden wurden eindeutige Blutspuren sowie weitere Leichenteile, allerdings Leichenteile von Mai Li. Die Eltern von ihr, die wurden tatsächlich bis heute nicht gefunden. Und die Tatsache, dass sich jetzt, also es ging dann im Dezember richtig rund in den sozialen Netzwerken, es gab auch deutsche Einträge dazu, die Tatsache, dass sich jetzt Leute melden, die sagen, da hat doch schon immer irgendwas nicht gepasst, finde ich auch immer sehr spannend, dass es im Nachgang immer passiert, dass es dann immer heißt, also entweder es heißt, er war total unauffällig oder alle Leute schreien, ja, der war schon immer ziemlich komisch. Ich habe auch Einträge dazu gefunden, dass zum Beispiel, er hatte ja drei Kinder. Ganz viele aus der Nachbarschaft nicht wollten, dass ihre Kinder bei den Huskers spielen, weil da ganz offen Waffen rumhängen und eben auch ganz, ganz viele Schwerter und so. Also es ist noch nichts dazu bekannt, wie gesagt, es ist noch ein schwieriger, offener Fall. Aber die Tatsache, dass er da ja auch dismembert hat, also das heißt Leichenteile zerlegt hat, es passt alles sehr, sehr ins Bild und die Tatsache, dass er auch von diesen Tageslöhnern identifiziert worden ist. Also er hat sich ja nicht mal Mühe gegeben. Er hat halt wirklich gedacht, er kommt mit der Scheiße halt durch.
Ich meine, dass es solche Anzeichen vielleicht in der Nachbarschaft bei Bekannten und so weiter gab, okay. Aber gab es dann auch wirklich mal, ich weiß nicht, von der Polizei konkrete, mal eine Festnahme oder mal irgendwas, was in die Richtung gedeutet hätte?
Mhm. Im Dezember 2008, da wurde bereits schon mal verhaftet, wegen Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe. Also da waren anscheinend auch wieder seine Lieblingsspielzeuge.
Und auch verurteilt.
Ja, der hat 3 Jahre auf Bewährung erhalten. Und da bin ich mir auch immer nicht so sicher, inwieweit da der Status seines Vaters da vielleicht auch nochmal mit reingespielt hat.
Kann man zumindest spekulieren, ja.
Ja. Und Nachbarn, welche Miley mochten, sprachen davon, dass Samuel immer seltsam wirkte. Auch Freunde von ihm haben gemeint, eine Woche bevor das alles passiert ist, war super paranoid, hat sich immer wieder umgedreht. Viele haben spekuliert, dass er vielleicht auch gewalttätig war zu Hause. Und ja, lass einfach auch nicht vergessen, dass da 3 Kinder zu Hause waren. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn man jetzt so nach dem Motiv kramt, ist es, glaube ich, schon irgendwo klar, dass sie vielleicht nicht mehr wollte. Also so heißt es zumindest. Es gab auch Freunde, die sagten, sie wollte eigentlich nicht mehr, sie wollte weg. Aber da bist du wieder in dieser Situation, wenn du einer sehr, sehr mächtigen Person gegenüberstehst. Sie hatte vielleicht Angst, die Kinder zu verlieren, das Sorgerecht zu verlieren. Ich meine, es war ihr Haus. Rein theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie viel nach dem amerikanischen Scheidungsrecht ihm dazu stünde, aber wenn sie sich ein gutes Business aufgebaut hat, und sie quasi, ja, für den Unterhalt gesorgt hat, stünden ihm wahrscheinlich auch 50% zu. I don't know.
Mich wundert das trotzdem so ein bisschen, wenn da so jemand ist, der ohne Probleme ein sorglos Leben führen könnte, der vielleicht manchmal in so einen God-Mode switcht, weil er immer alles konnte, weil er immer alle Möglichkeiten und so weiter. Aber ich weiß nicht, dass man dann so ein bisschen dumm fast schon oder überheblich an so eine Tat rangeht. Also er hätte ja auch andere Möglichkeiten gehabt, seine Ziele zu verfolgen.
Ja, ich erinnere dich jetzt nochmal an diese TikToks.
Ja.
Also so wie er da aufgetreten ist, ich glaube ganz, ganz andere Parallelwelt, in der er da unterwegs
ist. Das Psycho-Level ist wahrscheinlich nicht zu niedrig.
Also ich hätte auch ja total narzisstische Züge irgendwie vermutet. Es würde so in dieses ganze, ja, in dieses ganze Erscheinungsbild, in seiner Art irgendwie mit reinpassen.
Sprich, aber wir müssen, wie du erwähnt hast, noch warten, was da wirklich dabei rauskommt. November 23, sprich, es gibt noch kein Urteil.
Nee, am 9. Dezember wurde er tatsächlich dem Haftrichter vorgeführt, ein zweites Mal. Und das war auch wieder so ein Auftritt, ne? Also der war wirklich so TikTok-Account gebührend, also sein betreffend. Er trug da so einen Anzug für Häftlinge, der davor schützen soll, sich selbst zu verletzen. Und aus irgendeinem Grund ist das obere Teil nach unten geklappt. Und er stand also da, dem Richter gegenüber, oben ohne, mit einer Plastiktüte in der Hand, vor dem Richter. Also so, das ist eine ganz bizarre Situation, wie er da stand mit seinem Pferdeschwanz, mit den langen Haaren. Der Verteidiger stand auch relativ weit von ihm weg. Es war so eine ganz bizarre Situation. Ich habe Bilder dazu gesehen. Ich habe dir, glaube ich, unten auch mal eins eingefügt.
Ja, die Plastiktüte triggert mich gerade. Also so eine.
Es wirkt ganz komisch.
So wie von einem Einkauf oder wie?
Genau, als wäre er gerade vom Einkaufen gekommen. So ein bisschen, also so eine kleine Milchtüte ist da drin zu sehen und irgendwas, was aussieht wie so Hundeleckerlis.
Ja,
also
stimmt,
wahrscheinlich
muss ich auch
irgendwie
gerade
so
dran denken,
Kekse
ja.
Oder so. Er ist da hinter so einer Plastikwand. Wirkt doch einfach seltsam.
Es wirkt total surreal. Ich meine, das kann natürlich Zufall sein mit dem Overall, dass da irgendwas schief lief oder so. Aber ich weiß nicht.
Also, ja, aber dann macht man das doch wieder hoch. Also die Tatsache, dass er da so steht und wegen so einer Sache.
Ich meine, er war natürlich gefesselt, ne? Aber es unterstreicht nochmal so ein bisschen so diesen Psycho-Aspekt.
Es ist ein ganz seltsamer Fall. Und wie gesagt, da geht es jetzt für mich gar nicht so darum, um diese Schuldfrage. Weil, also.
Hat er sich denn dazu geäußert bisher?
Also zum aktuellen Zeitpunkt. Es ist so, dass es noch keinen Termin für die Verhandlung gibt. Es ging allerdings um so einen Plea-Deal. Ne? Also bekennt er sich schuldig? Ja, nein. Der wurde abgelehnt von seinem Verteidiger, dieser Deal. Was quasi ja heißt, er plädiert jetzt erstmal auf nicht schuldig. Und es wird darauf hinauslaufen, dass es um einen Dreifachmord gehen wird. Also die Spurensicherung hat da auch was gesichert. Es wurde Blut festgestellt im Haus. Es wurden die Körperteile gefunden. Es gibt Videoaufnahmen. Es gibt diese Tagelöhner, die mit Sicherheit aussagen werden. Also ja, schwierig, da jetzt irgendwie nicht davon auszugehen, dass er das nicht war.
Aber Jetzt nehmen wir mal an, er wird schuldig gesprochen, aber wie hart das Urteil dann ausfällen wird, da schwingt jetzt natürlich durch diese Familie, durch diesen Einfluss, Reichtum und so weiter, natürlich schon wieder so eine Angst mit, nicht, dass er da einigermaßen glimpflich rauskommt.
Dafür steht er jetzt mit einer zu krassen Sache im Fokus. Also die Kaution wurde auch schon abgelehnt. Okay. Da standen mal kurz 2 Millionen im Raum.
Ist zumindest mal ein
Zeichen, ja. Ist es ein Zeichen. Und ich glaube, das ist ja in der heutigen Zeit ja umso wichtiger, da irgendwie so ein Statement abzugeben, irgendwie so ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wenn ein Fall so krass in den Fokus gerückt ist, also gerade wenn es um Mord geht, das rum. Hoffe ich zumindest.
Ja, wollte ich sagen, ist auf jeden Fall zu hoffen.
Aber wie gesagt, auch wieder so ein Fall. Dieser TikTok-Account ist frei zugänglich. Du kannst auf die Seite von dem Typen gucken. Und dann eben mit diesem Hintergrund, dass er diese Filmchen gedreht hat, es geht jetzt nicht in eine Snuff-Richtung, aber es ist schon sehr sexualisiert. Es ist ein Typ Frau, der einen absoluten Fetischstempel wegbekommt. Ja, und diese Gewaltausübung für so einen Typ Frau, der seiner so ähnlich ist, ist für mich auch immer so eine kleine Red Flag. Schwierig. Da sind halt noch so viele Fragen offen. Ne? Was ist passiert? Gab es einen Auslöser? Warum die Eltern? Da ist noch so viel offen. Das ist jetzt wieder so ein Fall. Wir haben jetzt zwar jemanden, der dafür verantwortlich ist. Also wir haben einen Suspect immer noch. Ne? Er ist ja nicht verurteilt. Aber die Hintergründe, was ist denn da passiert? Wann? Also sie wurde noch gesehen an dem einen Tag. Und am nächsten Tag lag ja dann schon die Plastiktüte in der Einfahrt. Und wo waren die Kinder? Die sind jetzt aktuell gerade bei Verwandten in der Obhut. Was ist da passiert?
Zumindest fraglich, wie viel da wirklich am Ende dann noch rauskommen wird. Denn also gerade wenn die Eltern ja noch gar nicht gefunden wurden bis heute.
Hast du schon mal amerikanische Müllhalden gesehen?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich stelle mir sie einfach gigantisch vor.
Huge.
Genau. Also sprich, es wäre wahrscheinlich nicht so schwierig, dass diese Eltern vielleicht auch niemals gefunden werden. Ja. Und wie viel dann wirklich noch in die Öffentlichkeit kommt, weil das seine Schuld ja noch immens steigern würde, ist dann vielleicht auch fraglich.
Ja, und das ist auch die Frage, kann man es rekonstruieren, wo er denn unterwegs war? Weil ich meine, wir hatten das ja auch in dem Coburger-Fall von den Idaho 4-Morden. Kannst du es nachvollziehen anhand von Handydaten, anhand von Überwachungskameras, wo jemand, wie, wo, wann, wie lang war? Aber also wie gesagt, ich komme nicht drauf klar, dass man 3 Menschen umbringt, vermutlich, bei der Folge jetzt wahrscheinlich eh schon wurscht, und dann eine Firma beauftragt in dem Glauben, wenn ich sage, da sind Steine drin und das dann später als Halloween-Dekoration. Fuck, also was stimmt denn nicht mit dir?
Also entweder wirklich sehr viel oder
Jesus fucking Christ.
Nicht. Also man könnte es schon geschickter anstellen.
Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Also wenn du in solchen, dann legst du ja für mich noch näher, er ist in so Strukturen da, wo man weiß, wie man dafür anruft oder so. Was es ja bestimmt auch
und
gibt.
Selbst wenn nicht, also
Jesus.
Also da würde ich lieber noch selber 3-mal fahren, als dass ich ein paar Leute engagiere, die das für mich übernehmen.
Aber ich glaube, das war genau in seinem dummen Kopf, war das genau dieser Gedankengang. Ich bezahle jetzt Leute, die sowieso kein Geld haben, die keine Perspektiven haben. Mit Geld kann ich alles regeln. Aber dass es halt sowas wie Moral gibt oder Anstand oder Vernunft, da hat er, glaube ich, nicht mit kalkuliert. Und stell mir vor, du gehst in deiner Nachbarschaft abends mit dem Hund entlang und siehst eine schwarze Plastiktüte in der Einfahrt und riechst es schon.
Ja, natürlich läufst du da nicht vorbei und ignorierst das einfach.
Nicht nachvollziehbar.
Nee, weil es so nicht durchdacht ist.
Aber das spiegelt einfach seine komplette Ignoranz wider. Also wirklich der Fall. Und ich weiß, normalerweise haben wir sowas nicht in der Creepy, aber ich habe davon gehört und habe dann das Recherchieren angefangen und dachte mir die ganze Zeit, hey, what the fuck?
Ja, du regst dich auch richtig auf über ihn.
Weil mich das aufregt, wenn Leute denken, sie können einfach alles machen, nur weil sie Geld haben oder Einfluss.
Ja.
Und die hat sich den Hintern ausgerissen, hat ihre Eltern, die sie unterstützt haben, hier noch rübergeholt, um dann so zu enden, tragisch.
Von dem her das wirklich einzig Positive, gesetzt im Fall, muss ja mal vorsichtig sein, war es auch wirklich am Ende, dass er zumindest hinter Gittern kommt. Also nicht, dass er mit der Scheiße auch noch durchgekommen ist.
Das wäre der Oberhammer.
Ey, überleg mal. Aus irgendeinem Verfahrensfehler oder aus was weiß ich Gründen.
Naja, aber der ist, glaube ich, sehr weit weg vom perfekten Verbrechen.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja, krass.
Ja, krasser Fall, oder?
Ja, auch mal so ganz anders irgendwie.
Ja, fand ich auch. Deswegen dachte ich mir so, irgendwie passt es jetzt so. Also nicht, dass wir jetzt ein neues Konzept in der Creepy haben, aber irgendwie dachte ich mir so, hey, damit es auch für dich beim Zuhören spannend bleibt.
Und er triggert.
Also, ich finde auch. Also das ist, glaube ich, allgemein so eine gesellschaftskritischer Fall.
Definitiv.
Ja. Ja, dann muss ich mir noch überlegen, mit was wir nächste Woche weitermachen. Ich habe schon seit Ewigkeiten, das muss ich jetzt auch erzählen, seit Ewigkeiten den Fall der kleinen JoBenet Ramsey auf dem Tisch liegen. Kennst du den?
Der Name, ja, aber ich bin nicht tief drin.
Uferlos. Also es ist so, also das ist ja auch ungeklärt und dann gibt's immer mal wieder Berichte, dass es jetzt doch wieder Bewegung im Fall gibt. Aber da bin ich noch nicht so weit, dass ich mir denke, doch, den will ich jetzt, also ich arbeite immer mal wieder dran.
Du hast doch jetzt Urlaub.
Da meinst du, ich habe Zeit.
Ja, also ich meine, Entschuldigung. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, ich muss, also der steht ganz oben auf meiner Liste, weil ich den Fall selber so spannend finde. Und ich glaube aber, das ist halt auch wieder so ein Fall, der so, man wird da wieder so zurückgelassen mit so vielen Fragen, mit so vielen Unklarheiten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fall, in dem man, glaube ich, alle Sachen beleuchten muss.
Bin gespannt.
Letztens auch wieder vom Michael Peterson-Fall, da warst du noch nicht da. Ein Mann, dem vorgeworfen wird, seine Frau die Treppen runtergeschubst zu haben.
Ja.
Da gab es auch ganz, ganz viele Ansätze. Hat uns auch jemand geschrieben, das war doch jetzt eine Eule, das wurde doch jetzt bewiesen.
Was, eine Eule?
Ja, da gab es einen Eulenangriff, also vermeintlichen Eulenangriff.
Und die ist dann gestolpert?
Ja, die ist dann ins Haus. Also es gab diese Theorie von einem Nachbarn, der eben wusste, dass diese Eulen da nisten. Und der hat die Theorie aufgestellt, weil man auch Federn tatsächlich in ihrem Haar gefunden hat. Und dass sie verletzt wurde, weil sie hier draußen irgendwie noch so eine Weihnachtsdeko, so Rentiere standen da draußen und da wollte sie irgendwas machen und dann wurde sie angeblich angegriffen, am Kopf verletzt. Deswegen hatte sie so krasse Schnittwunden am Schädel, wollte dann hoch ins Bad und ist dann aber die Treppen runtergestürzt. Ein ganz spannender Fall. Okay. Solltest du dir mal die Folge zu anhören.
Nummer wie viel? Entschuldigung, du weißt was immer. Ich schaue es nach.
Ja, gut. Also es ist immer spannend, wie sowas funktioniert, ne? Dass dann wieder jemand kommt und sagt so, also wir haben das auch in der Folge thematisiert, dass so, ich glaube so Cold Cases, die nicht wirklich aufgeklärt worden sind oder da, wo es dann auch vielleicht mal einen Verdächtigen gab oder so, super spannend, wie das immer dann mal wieder aufploppt und so geht's mir ja auch heute noch mit dem Idaho Case. Der Brian Koberger ist ja immer wieder vor Gericht, also da gibt's wirklich wöchentlich Updates mit neuen Beweisstücken, mit neuen Indizien. Aber der Prozess verschiebt sich halt einfach immer und immer weiter. Und ja, es dauert noch sehr, sehr lange, bis wir da irgendwie Closure bekommen. Aber das sind alles Fälle, die alle bei mir immer wieder so aufploppen, die ich auf jeden Fall immer noch weiter verfolge. Und sollte es da mal irgendwie ein wirklich relevantes Update geben, dann machen wir da auch eine Update-Folge zu. Aber ja, das ist so aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man so skriptet.
Jetzt gönn dir erstmal ein paar Tage Urlaub und wer weiß, was in deinem Urlaub auf den Burgen passiert. Und vielleicht gibt es dann keine Hörerfolge, sondern eine Bibi-Folge mit ihren unheimlichen Erlebnissen der dritten Art.
Der dritten Art?
Ich hätte Lust auf die dritte Art.
Ja, dann mach doch mal was zu Außerirdische.
Psst. Sie sind unter uns.
Okay. Das war letztens auch sehr lustig. Wir saßen draußen und haben Kaffee getrunken und da hat eine Frau irgendwas ganz Komisches beim U-Bahn-Aufgang gemacht. Die hat sich ganz komisch verhalten. Und ich sage nur so aus Spaß, vielleicht plant sie irgendwas. Und mein Freund guckt mich so ganz trocken an und macht so mit dem Kopf, zeigt da so nach links, macht nichts, Regierung ist schon informiert. Und dann saßen drei so Tauben. So ein Scheiß, weißt du, so für, da bekommst du irgendwie jeden. Sehr, sehr lustig.
Die Stromleitungstauben werden uns für immer begleiten.
Ich glaube auch. Safe. Vielleicht sollten wir mal ein Logo mit einer Taube machen, das finde ich sehr schön. Mit so einer Taube, die so eine Antenne hat.
Urlaubsprojekt Nummer 2 steht.
Ja, wunderbar. Ja gut, okay, dann soll es das für heute gewesen sein.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creepy Real.
And scary on.
Bye bye.
Bis dann.